Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Schmerzfrei, meine Damen und Herren, die zweite Ausgabe des Krawallbrüder-Podcasts. Ja, ich begrüße heute eine andere Runde als beim letzten Mal. Wieder dabei, beim zweiten Mal, ist der liebe Florian Wuhl.
Ja, Florian. Grüßt euch alle miteinander. Schön, wieder hier zu sein.
Ja, sehe ich auch so. Und neuer Gast, beim letzten Mal bei der Jungfernfahrt noch nicht mit an Bord gewesen, dafür heute, der Tom Schellenberg. Hallo Tom!
Genau, hallo, grüßt euch.
Wie geht's euch?
Sehr schick, ja.
Geht's euch gut?
Uns geht's gut, mir geht's gut auf jeden Fall. Wie es dem Tom geht, weiß ich nicht.
Der Tom sieht auf jeden Fall auch sehr entspannt gut aus, wenn man das hier mal so...
Ja, bis wie diese ganze Ton- und Videoscheiße jetzt mal dann installiert war, jetzt geht's so langsam.
Die Resonanz auf den ersten Podcast war ja überragend. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wenn dieser hier ausgestrahlt wird, auch schon der erste Podcast lief. Also wir haben wirklich vor, das Ding jetzt hier regelmäßig für euch da draußen aufzunehmen und euch in kleinen, aber hoffentlich feinen Informationshäppchen zu erzählen, was in der Welt von Krawallbrüder hier gerade abgeht, was geplant ist. Und wir sind einfach der Meinung, dass das ein cooles, sehr modernes Medium ist, um einfach auf kurzem Dienstweg, wie man so schön sagt, Informationen rauszublasen. Wir haben ein paar Themen für heute, ihr Lieben. Wir hatten einen kleinen Koffer an möglichen Gesprächsthemen vorbereitet und jetzt hat Pascal dem Ganzen nochmal einen Feinschliff gegeben. Feinschliff ist auch ein gutes Stichwort. Das erste Thema des Abends ist die 30-Jahre-DVD, die da geplant ist und irgendwann kommen soll. Wenn mich nicht alles täuscht, war es das Konzert in Oberhausen im letzten Oktober. Wir hatten ja schon einmal kurz beim ersten Podcast darüber gesprochen. Erzählt doch mal ein bisschen was über die DVD-Produktion, Tom. Wie weit seid ihr und wann ist eventuell mit einem Output zu rechnen?
Also wie weit wir sind, weit auf jeden Fall. Wann der Output final geplant ist, das hängt ja dann auch mit einem VÖ-Datum und so zusammen, kann ich aktuell noch gar nicht sagen. Oder hab's mal wieder nicht mitbekommen. So, weit sind wir ziemlich, also das Bildmaterial ist jetzt gesichtet worden. Auch diese Woche kam nochmal so das Beimaterial neben dem Konzert. Mhm. Das war eigentlich mehr als passabel in meinen Augen. Da kann man alles so lassen, wie es war. Das wird jetzt halt zusammengeschnitten, genau. Da muss die Schnittfirma noch ein bisschen Arbeit anlegen. Die Nachvertonung muss noch komplett gemacht werden und das Live-Mastering. Und dann ist das Ding, glaube ich, rund.
Fährt deshalb der Pascal immer die ganze Zeit zu Micha Meinks ins Studio? Macht er das?
Genau, irgendwie muss ja die Nachvertonung gemacht werden. Und da es dann auch immer nach Pascals Wunsch gemacht wird, ja, muss er halt auch vor Ort sein und sich da dann um alles kümmern. Ne? Die Mischverhältnisse, die Nachvertonung und alles, das sollte dann schon alles passen. Wann ist das Publikum lauter, wann sind die Instrumente lauter, wann ist der Gesang lauter, wann ist das leiser. Also es ist schon live ein bisschen komplizierter abzumischen, als wenn man das im Studio macht und relativ entspannt vor einem Mikro steht oder am Drumset hockt oder an einer Gitarre ist und immer in gleichbleibender Atmosphäre spielen kann, ist das live ein bisschen was anderes.
Okay. Jetzt warst du ja beim ersten Mal nicht dabei, da hatte ich aber die Frage in die Runde gestellt, wenn mich nicht alles täuscht und ich das jetzt hier nicht irgendwie völlig brutal verwechsel, was denn so die Highlights aus den Augen der Band gewesen sind beim 30-Jahre-Konzert. Tom, Was waren denn deine? Du hattest ja nicht die Möglichkeit, beim letzten Mal darauf eine Antwort zu geben. Mich würde mal natürlich aus der Drama-Sicht interessieren, weil ich ja selber auch Schlagzeug spiele. Wie erlebt man als Trommler so zwei gigantisch große Shows, die ja nun auch 30 Jahre ist ja nun auch keine, wie soll ich sagen, kein alltägliches Erlebnis. Wie hast du die Shows erlebt?
Also die Vorbereitung war relativ lange und intensiv, muss man sagen. Da muss ja auch irgendwie dann alles passen. Wir haben ja relativ viel rundherum abgefeuert, Lichtshow, Pyro, alles Mögliche. Hängt natürlich alles so ein bisschen an dem Projekt und an der Spur, die bei mir mitläuft, von mir auch gestartet wird und so weiter. Dementsprechend muss die Vorbereitung auch sein, dass man dann auch quasi wie eine Maschine da durchhauen kann, dass das auch alles am Ende zueinander passt. Wenn ich verpatze, verpatzen die anderen, dann passt die Lichtshow nicht, dann passt die Pyroshow nicht, ne, und dann passt irgendwie alles nicht. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, das war also von der Halle her, waren wir ja schon öfter in Oberhausen. Was etwas größer war, war dann, dass die Halle nach hinten ganz auf war und dass die auch voll war. Ne? Also am ersten Abend, als dann so der Vorhang fiel und man wirklich gesehen hat, wir haben dann zwar vorher mal durchgelaufen und noch eine Autogrammstunde gemacht und so, ja. Als man dann aber mal wirklich gesehen hat, was da an Menschenmasse stehen und dann wirklich, um genau das abzufeiern und darauf gewartet haben, das war schon sehr überwältigend, muss man sagen. Also am ersten Abend war es krasser als am zweiten Abend. Da wusste man ja so quasi so vom Gefühl her so ein bisschen, was kommt. Ne? Das war natürlich dann trotzdem geil. Aber am ersten Abend hat das schon sehr geflasht.
Was waren so deine Highlights in der Setliste? 30 Jahre?
Oh ey, die ganz alten Schinken zu spielen war natürlich mega geil. Ne? Aber auch die neuen Sachen, ne? Dass die dann mal so wirklich in der Form mit der kompletten Live-Show ans Publikum herangetragen werden. Auch wenn wir die vorher schon ein paar Mal gespielt haben, war dann so in der Form das erste Mal tatsächlich.
Flo?
Ja?
Irgendwas zu ergänzen?
Ja.
Du guckst so verträumt die ganze Zeit. Vielleicht ja, begrüßen wir als allererstes mal unsere Zuschauerinnen bei YouTube, ZuschauerInnen bei YouTube.
Richtig,
ja. Haben wir das?
Ich glaube, wir haben das, ne?
Ja. Herzlich willkommen.
Ja, die gucken uns zu.
Liebe ZuschauerInnen.
Vielleicht sollten wir das mal bei Twitch live machen, den nächsten Podcast einfach mal bei Twitch live streamen. Das wäre echt eine geile Idee.
Ich glaube, wir haben gar keinen Twitch-Account, ne?
Ah, wer ist denn da für euer Social-Media-Scheiße zuständig?
Ich glaube, der heißt irgendwie irgendwie heißt der auf jeden Fall, keine Ahnung, genau.
Ja, so ein komischer Typ aus dem Ruhrpott.
Ja, richtig. Und der macht das eigentlich immer, ne? Den sollte man mal
dann lege ich euch mal einen Twitch-Kanal an. Ich fände die Idee eigentlich ganz geil.
Okay.
Sollten wir vielleicht mal machen.
Wir kommen ja.
Wo sehe ich denn das, was bei YouTube live ist? Also kann ich das sehen, dass die Leute da irgendwo jetzt kommentieren oder so? Also was
Ach
die
Thomas, wir sind nicht live bei YouTube. Das war ein Witz.
Ach, ich dachte, wir haben hier ein Kommentarfeld drin tatsächlich. Das war ja im Vorfeld besprochen, dass die Leute auch live Fragen stellen können. Ja? Also stellt live niemand Fragen, weder auf den Socials noch auf YouTube.
Richtig, auf keinem Social.
Nee, dafür hat man leider jetzt zu wenig Vorbereitungszeit. Aber beim nächsten Mal sollten wir das auf jeden Fall angehen. Ich bin okay. Ja eh der Meinung, wir sollten vielleicht erstmal den ersten Podcast überhaupt veröffentlichen und dann uns von da an vorwärts arbeiten. Und beim dritten Podcast, da sollten wir dann unter Umständen einfach mal die Möglichkeit von Live-Podcasting nutzen. Anyway, ich habe noch eine Frage, Tom. Einen Moment, ich muss den Tom noch mal kurz was fragen. Wie sieht es bei dir eigentlich mit Lampenfieber aus? Gerade bei so einer großen Show. Flo, ich glaube, das hatte ich dich beim letzten Mal auch gar nicht gefragt. Da darfst du auch gerne deinen Senf dazu abgeben. Tom, aber erstmal vielleicht die Frage an dich. Bist du lampenfiebrig, bevor es auf die Bühne geht?
Tja, lampenfiebrig ist vielleicht der falsche Ausdruck. Man ist ein bisschen nervös, dass so alles klappt, wie es soll, ne? Dass man selber nicht verkackt, klar. Ne? Das hat man immer irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf. Ist natürlich bei der Größenordnung dann schon auch gespannt, was löst das für Gefühle aus im Körper oder so. Ja. Aber so ein richtiges Lampenfieber würde ich jetzt eher nicht sagen. Eher so Nervosität so ein bisschen vor der Gesamtsituation. Die drücken wir aber Backstage eigentlich immer ganz gut weg, indem wir möglichst viel Scheiße machen, bevor wir auf die Bühne gehen und Quatsch machen und rumlaufen wie die abgestochenen Vollidioten, ja, und uns da, keine Ahnung, gegenseitig dumme Kommentare und Witze und Sachen an den Kopf.
Ja, meistens sind es Beleidigungen.
Das ist euer festes Ritual. Das ist also euer festes Ritual, euch gegenseitig ein bisschen hochzuschaukeln und so wahrscheinlich einfach das Adrenalin auszuschütten. Finde ich cool. Flo, wie ist es bei dir?
Naja, ich sag mal so, vor 10 Jahren ging man dann ja eher noch hin und hat sich dann einen hinter die Binde gekippt, ordentlich. Das macht man jetzt heute nicht mehr so. Zum einen, weil wir es nicht mehr so vertragen wie vor 10 Jahren. Und zum zweiten wollen wir ja auch dann den Leuten auf der Bühne was bieten. Ne? Ich meine, die haben alle ihre Karten gekauft, ihren Eintritt bezahlt und die wollen natürlich da keine 4 besoffenen Volltrottel auf der Bühne sehen, die ihr Instrument nicht mehr spielen können. Von daher ja, fügen wir uns diese Verantwortung auch jetzt mittlerweile ein bisschen mehr und machen dann oder drückt dann unser Lampenfieber anderweitig weg, indem wir uns gegenseitig beleidigen oder sowas. Nee, aber das ist dann alles... Das
kann ein privates Mittel sein, Hauptsache es klappt.
Richtig. Das ist aber alles auf einer ganz lockeren, freundschaftlichen Ebene. Und natürlich auch nie unter der Gürtellinie. Nee, nee. Genau. Nee.
Aber auch nie drüber. Aber auch nie
drüber, nee.
Kann man denn irgendwas, also wird die Veröffentlichung der DVD, wird das eine reine Konzertnummer, also eine Konzertshow auf DVD bzw. Blu-ray oder gibt es da auch noch Backstage-Material, Bonusmaterial, Interviewsequenzen, sowas?
Ja, da wird es natürlich auch noch Backstage-Material geben. Ein langes Interview wird drin sein von uns, von unserer Technik-Crew, von Freunden der Band, von Leuten, die der Band schon ewig hinterherfahren, ja, und so weiter und so fort. Also da wird jede Menge verschiedenes Material drin sein, ganz verschiedene Interviewpartner, einiges aus dem Backstage und alles, was dann noch so außenrum in der ganzen Zeit bzw. in den ganzen 2 Tagen passiert ist.
Okay, cool. Ihr seid jetzt bei einem neuen Vertrieb, wie ich mitbekommen habe. Der Vertrieb ist mir nun auch wirklich nicht unbekannt. Da hat ja mein früherer Arbeitgeber und meine guten Freunde von den Onkels ja auch dort haben die Onkels ja auch ihre Platten verlegt, nämlich bei Tonpool. Wie ist es denn zu dem Deal gekommen? Vielleicht ohne da jetzt zu sehr aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich weiß, da ist Musiker ja auch immer so ein bisschen verhalten. Aber wie kam der Kontakt zu Tonpool zustande und wie ist die Zusammenarbeit mit denen?
Na gut, wie der Deal jetzt zustande kam, kann ich gar nicht genau sagen. Da ist Pascal wesentlich tiefer in der Materie drin und er ist auch derjenige, der dann...
Der hat sich ja schön rausgehalten heute hier.
Ja, richtig, ja. Ja, und
ja gut, der Kontakt kam definitiv zustande, weil wir halt schon mal bei Tonpool waren und dort auch veröffentlicht haben.
Ja, ich wollte gerade sagen, also der
besteht schon länger.
Der Kontakt besteht schon wesentlich länger, also wirklich auch schon mindestens 10 Jahre. Und wie gesagt, das Ganze hat Pascal wieder eingefädelt. Wie das zustande kam und was jetzt dabei rauskam, kann ich im Detail gar nicht genau sagen. Ich werde oft nach meiner Meinung gefragt, aber halt, ja, die ganzen Abschlüsse, Verträge und so weiter, davon habe ich A, keine Ahnung und zweitens ist das in Pascals Hand wirklich viel, viel, viel besser aufgehoben.
Aber machen die denn jetzt reine Vertriebsarbeit oder machen die auch Label oder wie muss ich mir das als jemand, der da jetzt nicht so tief in der Materie drinsteckt, wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, genau das weiß ich eben nicht, ne?
Tonpool macht Vertrieb. Tonpool macht bei uns jetzt in dem Fall explizit den Vertrieb.
Okay. Ja, cool. Da vielleicht mal schöne Grüße an der Stelle an die Jungs und Mädels von Tonpool, an Kurt und Heike und wer auch immer da jetzt gerade für euch zuständig ist. Ich glaube, dass ihr da echt gut aufgehoben seid. Shelly, wir hatten uns ja das letzte Mal getroffen, um über ein Projekt zu sprechen, das in der Pipeline ist, zumindest sich am Horizont ganz sachte und sanft abzeichnet, nämlich die offizielle Bandbiografie von Krawallbrüder. Und da haben wir uns ja das erste Mal tatsächlich zusammengesetzt und über dein Leben gesprochen. Wie findest du generell die Idee, eine Bandbiografie zu veröffentlichen und was versprichst du dir davon?
Also generell finde ich die Idee gut. Ich glaube, das gestaltet sich dann doch sehr weitaus komplexer, als ich das vermutet hatte, um ehrlich zu sein. Und auch weitaus tiefgehender, ja, als ich das vermutet habe. Das habe ich so schon an den ersten Fragen gemerkt. Und irgendwie kommt man dann ja auch schnell, wenn man im Erzählen ist, also es sind jetzt bei mir schon knapp 16 Jahre, ja. Mhm. In den 16 Jahren ist natürlich allerhand passiert. Davor ist bei mir musikalisch schon sehr viel passiert. Keine Ahnung, ich glaube, da könnte man eine eigene Biografie drüber schreiben. Ja. Im Moment ist es schwierig, so die Herzstücke rauszukristallisieren und die auch dann mitzuteilen. Man verliert sich da relativ schnell, weil einfach so viel passiert ist in der Zeit, was man ja auch gerne mitteilen möchte, was natürlich aber auch nicht möglich ist, weil man kein Buch von irgendwie 6000 Seiten schreiben kann. Ich finde es auf jeden Fall mega interessant und bin dann auch gespannt, wie das wird, um ehrlich zu sein. Wie gesagt, aktuell fällt es mir persönlich noch ein bisschen schwer, so die Kernpositionen rauszuschneiden und wiederzugeben. Man verliert sich sehr schnell dann im Detail.
Aber ich glaube, das ist auch wichtig. Also gerade für mich, der ja die Biografie schreibt, am Ende des Tages sind natürlich diese ganzen Gespräche, dienen dazu, ein komplexes und komplettes Bild von euch als Person zu bekommen, aber natürlich auch die Vogelperspektive, wie funktioniert ihr als Bandgemeinschaft und innerhalb der Bandgemeinschaft, welche Charaktere seid ihr außerhalb der Band, innerhalb der Band, aus welchen Schichten kommt ihr, wie war euer Aufwachsen, eure Sozialisation, welche musikalischen Einflüsse haben euch inspiriert, überhaupt Musik, selber Musik zu machen, wie war euer Verhältnis zu euren Eltern, Geschwistern, etc. Ich glaube, dass das ja wahnsinnig wichtige Punkte sind, über die man reden muss, wenn man den Anspruch hat, und den habe ich und den habt ihr ja auch, eine Biografie zu schreiben, die auch wirklich Tiefgang besitzt und nicht sich wie die übliche Jubelperser-Biografie eines Musikers liest, der vielleicht ein bisschen zu viel Eitelkeit besitzt. Ja? Also da muss ja schon, wir wollen ja schon auch bis auf den Grund bohren, und das mache ich, denke ich, auch mit Vehemenz und versuche da wirklich so ein paar Informationen rauszukitzeln aus euch, mit meinem psychologischen Fingerspitzen, die ihr wahrscheinlich sonst nicht erzählen würdet. Ich bin aber auch gespannt, wohin es geht. Wir stehen tatsächlich, um die Leute da mal ganz kurz abzuholen, wir stehen noch ganz am Anfang der Arbeiten. Das heißt, ich würde mal sagen, wenn wir wirklich Glück haben, dann wird die dieses Jahr fertig, ansonsten nächstes Jahr im Frühjahr, spätestens im Sommer, und dann habt ihr da was Schönes zu lesen. Mir macht es auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß, auch wenn der Haufen chaotischer nicht sein könnte. Aber genau so ist es ja auch eine schöne Herausforderung. Ich freue mich.
Würdest du eigentlich eine Hörbuchfassung von geben, dann muss ich das nicht lesen.
Du liest das mal schön.
Ach so,
okay. Wird dir bestimmt
keine Ahnung, also wenn es eine. Ja, richtig. Mal ein bisschen lesen tut dir gut. Nee, keine Ahnung. Also ich weiß
von der Synchronstimme von Samuel L. Jackson. Der hat eine sehr sympathische, herzumwärmende, engelsgleiche Stimme, würde ich
Kannst
sagen.
Kannst du mal fragen, Samuel.
In dem zweiten Satz muss aber noch Motherfucker eingebaut werden, sonst wird das nichts. Ne? Also,
das ist kein Problem.
Nee, keine Ahnung. Also Spaß beiseite. Ich weiß nicht, ob da eine Hörbuchfassung von geplant ist. Ich finde es immer cool, wenn man beides anbieten kann, weil es ja auch einfach auch ein Stück weit Barrierefreiheit bedeutet für die Leute da draußen, die vielleicht wenig
das
Zeit haben.
Denke ich auch.
Oder so. Wer das letzten Endes einspricht.
Oder nicht können,
genau. Das gibt's
also
ja auch.
Schlecht. Also einer meiner besten Freunde, der hat so schlechte Augen, der hat sein Handy so groß gezoomt, das ist extrem. Der wird sich über ein Hörbuch sicher freuen.
Ja, also an meiner Person soll es nicht scheitern. Wenn ich das nicht einlesen muss, dann bin ich damit fein.
Aber du hast doch auch so eine herzerwärmende Stimme.
Cool.
Oh, vielen Dank. Vielleicht muss ich noch näher ans Mikro und wieder diesen Ton anschlagen.
Oh ja, yeah. Der ist sexy, ja.
Extra Fahrt.
Das ist der Extra-Charme, genau. Nee, keine Ahnung. Also das besprechen wir einfach, denke ich, im Laufe des Arbeitsprozesses.
Genau.
Flo, hast du noch ein, zwei Meinungen zur Biografie? Etwas, was du dir vielleicht wünschst oder irgendwas, was du von dem du denkst, das ist dir jetzt gerade erst eingefallen, das muss auf jeden Fall mit in die Biografie?
Mir fällt da spontan ein Datenverlust. Da war doch irgendwas, oder?
Also man muss natürlich, ich weiß, dass der Ball jetzt hier bei mir liegt, deswegen werde ich den jetzt auch gewissenhaft aufnehmen und vom Elfmeterpunkt ins Tor schießen. Ja, tatsächlich. Also beim letzten Mal ist mir aufgefallen, dass all die Gespräche, die ich im Vorfeld mit Pascal geführt habe, das waren rund fünf Gespräche, a zwei Stunden, also so ungefähr 10 Stunden Gesprächsmaterial verschwunden sind. Aus meiner Dropbox, aus meiner iCloud. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht wieso, weil ich habe zum Beispiel noch ganz, ganz viele alte Gesprächsaufnahmen mit anderen Leuten, die, keine Ahnung, zu ganz, ganz unterschiedlichen Themen. Meine Dropbox ist eigentlich sehr gepflegt und ausgerechnet diese Gesprächsdateien, Audiodateien sind weg. Sind einfach verschwunden. Die finde ich nicht mehr wieder und jetzt darf ich mit Pascal wieder in seiner Kindheit anfangen. Also, aber gut, hat ja vielleicht für ihn auch einen therapeutischen Effekt.
Ja, okay. Nee, ich weiß nicht, zur Biografie fällt mir an sich eigentlich so nicht mehr viel ein. Außer, dass wir noch ziemlich viel Arbeit vor uns haben. Wir haben noch viele Gespräche vor uns. Und Dennis, ich lieb's ja mit dir zu labern, ne? Weißt ja.
Das kann ich nur zurückgeben. Das ist... Du bist ein ganz pflegeleichter
Person. Ja, das ist schön. Aber ich hätte noch was zur 30-Jahre-Show tatsächlich noch hinzuzufügen. Und zwar, da sind wir tatsächlich, wie Tom schon gesagt hat, in den letzten Endzügen. Ich darf jetzt, ich glaube, in 3 Wochen ist es auch wieder zum Mischer fahren, da die letzten Sachen meiner Gitarre rauskorrigieren. Pascal fährt die Woche, beziehungsweise morgen, glaube ich, hin. Und dann sollte das alles vom Tontechnischen her fertig sein. Dann geht es wieder in den Videoschnitt. Wenn der Ton soweit passt, wird alles fein geschnitten. Und dann sollte Tag 1 und Tag 2 komplett im Kasten sein. Das heißt, das wird jetzt alles Schlag auf Schlag gehen und wird dann auch alles zeitnah passieren und zeitnah rausgehen. Wann VÖ ist, weiß ich tatsächlich auch noch nicht genau. Aber das kann jetzt gar nicht mehr so lange dauern. Ich bin noch gespannt auf das Layout, was das Teil bekommen wird.
Wer ist eigentlich dafür zuständig? Macht das auch Pascal?
Das macht auch Pascal,
macht
das
eine Agentur für euch?
Nee, das macht auch Pascal. Ah, okay. Also Pascal oder wir machen halt echt noch extrem viel selbst. Sei es Social-Media-Kanäle pflegen, da Ideen, dieses umsetzen, das umsetzen. Mal mehr gut, mal weniger gut, aber am Ende klappt es immer irgendwie. Und den Leuten scheint es ja auch dann am Ende auch zu gefallen.
Auf jeden Fall macht ihr das immer mit einer großen Spontanität.
Ja, ja.
Auch.
Jetzt hast du ja gerade mal ein Thema angesprochen, das steht hier gar nicht auf meinem Themenplan, aber ich finde das interessant, deswegen nehmen wir es mit rein. Du hast gerade gesagt, du bist bald bei Micha wieder im Studio, um deine Gitarren auszubessern. Das hätte mich vor 20 Jahren, wenn ich das von einem meiner Helden gehört hätte, natürlich erstmal aus dem Sessel gehoben und gesagt. Und dann hätte ich gedacht, wieso?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Also warum machen die Arschlöcher ihre Gitarren neu? Ich will das genau so hören, wie es am Konzert war. Jetzt weiß ich natürlich, jetzt weiß ich natürlich durch meine langjährige Tätigkeit bei den Onkels oder bei Betontod damals und so, dass das alle Bands machen und dass das auch gute Gründe hat. Erklärt mir doch nochmal eben, welche Gründe das hat. Und da ich davon ausgehe, dass der Tom sich nie verzockt beim Schlagzeugspielen, frage ich den Flo.
Naja, also zum einen hat es auf keinen Fall den Grund, dass jetzt dieses Live-Feeling irgendwie durch ein ganz sauberes Gitarrenspiel weggepusht wird, sondern da geht es einfach nur darum, dass wirklich extrem grobe Fehler, die dann auch im Ohr richtig wehtun, dass die halt ausgebessert werden. Ne? Und man soll Spaß dran haben, solche CD oder solche DVD zu hören Und dann finde ich es irgendwie unpassend, wenn da so grobe Gitarrenschnitzer drin sind. Von daher finde ich es schöner, oder finden es eben alle Bands auch schöner, dass da die Gitarren nochmal sauber angehört werden und dann die Fehler einfach ja nochmal neu überspielt werden. Das ist auch gar nicht verwerflich, wie gesagt, das macht jeder. Und es darf auch gerne jeder wissen, also es ist bestimmt kein Geheimnis. Der andere mag jetzt vielleicht auch geschockt sein, und nee, was machen die da und was, es macht jede Band. Und ja, es macht wirklich jede Band. Und das finde ich aber gar nicht dramatisch. Wie gesagt, man soll Spaß haben beim Hören und sich nicht ablenken lassen durch irgendwelche schiefen Akkorde, die live verursacht wurden, ne?
Ja, mittlerweile kann ich das auch, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Also solange es sich am Ende nicht überproduziert oder totproduziert anhört und man praktisch von der Live-Stimmung, die ja nicht unwesentlich ein Konzert erst erlebenswert macht, warum soll ich mir eine Live-DVD angucken oder eine Live-Blu-ray angucken, wenn von dem Publikum oder von der Stimmung nichts zu hören ist, dann denke ich, ist das durchaus legitim, weil mich würden auch ja diverse Patzer als Zuschauer wahrscheinlich auch eher rausreißen. Ja. Da gebe ich dir völlig recht.
Man
hat ja wahrscheinlich als Musiker einfach auch einen gewissen Qualitätsanspruch, ne, den man der Außenwelt da draußen irgendwo auch, dem man auch Rechnung tragen möchte.
Ja, genau so ist es. Ich habe mir letztens auf Amazon Prime ein Konzert, ich glaube Green Day war es, angeschaut. Und da haben sich die Songs 1:1 wie im Radio angehört. Also die waren 1:1 genau so gespielt. Das hat mich aber auch nicht gestört, ne? Ich habe da zugeschaut, habe nebenbei noch was anderes gemacht. Und mich hat jetzt nicht gestört, dass da überhaupt kein Live-Feeling rüberkam, ne? Also, wisst ihr, wie ich meine? Also, das, was ich da gesehen habe, hatte überhaupt nichts mit Live zu tun. Weil sich eben die Songs so komplett clean angehört haben. Was aber bei uns jetzt gar nicht der Fall ist. Also, bei uns wird man schon extrem raushören, dass es wirklich live ist. Aber wie gesagt, halt ohne diese schrägen Gitarrenpatzern.
Schön. Kommen wir mal zu einem Mythos, der gerade wenn man in der Musikindustrie unterwegs ist, immer mal wieder durchs Internet geistert und sich ja auch schon seit Jahrzehnten hält. Ganze Groupie-Filme und ganze Groupie-Geschichten wurden darüber sich ausgedacht und damit gesponnen. Mythos Backstage. Mich würde mal interessieren, wie euer Verhältnis zu hinter der Bühne ist. Ist es Koks und Sex und wilde Spiele oder ist es tatsächlich konzentriertes Vorbereiten und hinterher schnell ins Hotel oder in den Bus? Flo.
Es ist so lange lahm rumeiern und dumme Gespräche sich halten, bis man müde ist und keinen Bock mehr hat, auf die Bühne zu gehen. Das kommt dann erst so kurz vorher wieder. Es hat sich natürlich etwas entschleunigt durch diese Nichtsauferei. Ne? Ja. Also da wird dann mittags tatsächlich auch mal einen Tee getrunken oder man hockt halt rum, arbeitet was, labert, beantwortet Mails, was auch immer. Also es ist tatsächlich sehr lame, muss ich zugeben. Ne? Ab und zu kommt dann mal so eine Band, die vor uns spielt oder auch auf dem Festival ist, rein und nervt. Ja? Aber ansonsten hockt man wirklich dumm rum, macht Faxen und irgendwann wird man dann auch müde, weil es einfach rumhocken ist. Ja? Man braucht dann eine Beschäftigung tatsächlich.
Also ich würde auch gern mal eine Band kennenlernen, die wirklich von sich sagen kann, bei uns im Backstage ist es so, wir saufen uns voll, koksen uns voll und da sind 10 Nutten, die wir komplett für uns allein haben. Das
Sie meinen Sexarbeiterinnen?
Ja. Das werde ich von keiner Band aus unserem Genre hören, weil es einfach nicht so ist. Wie gesagt, der Backstage ist auch für jede Band eine Art Rückzugsort, wo man sich dann gerade vor der Show, wo man sich mal hinsetzen kann, runterkommen kann, sich auf die Show vorbereitet, vielleicht mal noch 2-3 Songs durchspielt.
Songs durchgeht,
ja,
genau.
Und und selbst nach der Show kenne ich niemanden, der sowas von sich behaupten kann. Klar wird nach der Show auch gerne mal dann was getrunken, dann darf der Alkohol auch gerne mal fließen. Aber gerade was das Thema Frauen und so angeht, das halte ich also in unserem Genre für ein absolut überzogenes Gerücht. Habe ich noch nie so mitbekommen.
Ja, selbst mitbekommen nicht, aber man hat ja im Sommer, ihr werdet euch erinnern, ja, so das ein oder andere von einer anderen Band mitbekommen, wo man ja sich sicher auch drüber streiten kann, inwiefern das in dieser, wie soll ich sagen, Heftigkeit gerechtfertigt war, diese Medienschelte. Aber es scheint da Bands zu geben, die das etwas lockerer sehen mit Koks und vor allen Dingen auch mit Frauen hinter der Bühne. Also ja. Wie ist eigentlich eure Meinung? Ich mache es jetzt mal ganz konkret. Habt ihr eine Meinung zu dieser ganzen Diskussion zu Rammstein? Und wenn ja, könnt ihr die überhaupt hier äußern?
Also in meinen Augen war das tatsächlich ein Medienrummel, ja. Dass da kein unbeschriebenes Blatt ist, das mag vielleicht so sein, mag aber vielleicht auch Image sein. Am Ende kann es niemand beurteilen, der nicht selbst dabei war, ja. Das über einen Kamm zu scheren und zu sagen, hey, das ist jetzt so, weil es so in den Medien dargestellt wurde, weil es irgendeinen Prozess gibt, weil irgendwas kommt. Wie gesagt, kann sein, muss aber nicht. Am Ende tatsächlich kann man sich darüber keine Meinung bilden, also in meiner Welt zumindest, wenn man nicht wirklich dabei war oder wirklich konkret was weiß. Und das weiß niemand. Also so wie das dargestellt wurde, ich habe das nur am Rande verfolgt, wusste ja niemand konkret. Klar, es gab irgendeine Anklage, es gab was, ja, wenn das gerechtfertigt war, völlig okay. Aber da so ein Medienrummel draus zu machen, bevor das überhaupt mal geklärt vor Gericht, vor irgendeiner Instanz ist oder bei einer Prüfung landet, ja, ja, das ist halt unsere Medienlandschaft.
Ja, ja? Sehe ich genauso. Also zum einen ist die Band Rammstein ja eine ganz andere Hausnummer als wir.
Aber davon mal
fällt das mit Sicherheit viel leichter, sich mit solchen Sachen zu vergnügen. Und zum Zweiten, was die ganzen Anschuldigungen angeht. Ich habe mich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt, weil es mich tatsächlich auch interessiert hat, was da jetzt los ist mit denen. Habe mir auch Interviews angehört von den Betroffenen, in Anführungsstrichen, sage ich mal, ne? Weil, wie gesagt, keiner weiß genau, was passiert ist. Aber trotzdem kann ich mir wirklich keine genaue Meinung drüber bilden, ob das jetzt wahr ist oder ob das jetzt alles gelogen war, falsch war, durch die Medien aufgepusht war. Gut, das war es auf jeden Fall durch die Medien aufgepusht, das hat man dann überall mitbekommen. Aber ob das jetzt wirklich so war, wie es die angeblichen Opfer beschrieben haben, weiß keiner. Und am Ende wurde doch Till auch sogar freigesprochen, glaube ich, oder? Das war doch so die Quintessenz, die dann...
Ja, es gab kein Gerichtsverfahren.
Ach so, okay. Also ja.
Zumindest wurde er nicht verurteilt, ne?
Ja.
Also wenn es so war, dann kann er natürlich oder könnte er seiner gerechten Strafe zugeführt werden, dann ist es aber auch, es gibt aber auch in Deutschland, ist immer noch ein Rechtsstaat, ne? Das heißt in dubio pro reo, der steht da, wird an Pranger gestellt, muss sich natürlich in irgendeiner Form verteidigen, ja, wenn es gerechtfertigt ist, dann ist es gerechtfertigt, aber dafür haben wir eine Justiz, die das, die sich dann darum auch kümmern muss, dass das bewiesen wird, ja, da kann ja, wie will man sich denn so weit weg von dieser Band oder von diesem Künstler da eine Meinung bilden, so weit weg von der Rechtsprechung, die wir nicht kennen, ja, also die reicht gerade so, dass ich weiß, wo ich 50 fahren muss, fahre ich 70 und wenn ich drüber fahre, dann gibt es wieder einen Punkt dazu und die Pappe ist weg, ne, aber ansonsten...
Dir fahre ich nie Auto, ey.
Ja, das will ich dir auch nicht empfehlen.
Ja, ich habe da eine etwas differenziertere Meinung zu, aber ich bin ja hier auch kein Bandmitglied, deswegen behalte ich die einfach mal für mich. Da. Kommen wir mal zu einem anderen Thema, weg von Rammstein, wieder zurück in die Krawallbrüder-Sphäre. Was sind denn eigentlich gerade eure absolut persönlichen Lieblingsalben? Und damit meine ich jetzt nicht eure eigenen, sondern die anderer Künstler. Und damit auch nicht nur zwangsläufig Leute aus dem Rock-Genre, sondern gerne auch aus anderen stilverwandten oder nicht stilverwandten Genres. Welche Platten rotieren gerade bei euch auf dem Teller, Flo?
Bei mir ist es tatsächlich die neue Blink.
Die haben ein neues Album gemacht, das habe ich wieder
gesehen. Alter, wo lebst du denn?
unterm Stein.
Ja.
Im Ruhrpott.
Ja. Genau. Kriegen wir sowas nicht mit?
Im Ruhrpott lebt er. Genau, die lief eine ganz lange Zeit hoch und runter. Jetzt nicht mehr so. Und ich überlege jetzt gerade, was aktuell so bei mir läuft. Auf jeden Fall die neue Gaslight. Die finde ich aber ein bisschen zu lahm. Also ein, zwei Kracher sind drauf, aber allgemein finde ich die Platte ein bisschen zu langweilig. Zu langsam. Das sind mir zu viele, ja, da ist mir zu viel Mittempo irgendwie drauf. Das ist ein bisschen zu lahm alles. Und ansonsten, genreübergreifend, ja, es war ja erst Fasching, ne? Da habe ich viel Faschingsmucke gehört.
Ach Gott, jetzt aber sag nicht sowas wie die Höhner oder die Blackfirs.
Ja,
oder
ja
so.
Natürlich. Was denkst du denn?
Ach Gott. Na gut, gehen wir ganz schnell weiter zu Tom. Tom, ist er noch da?
Tja, ich bin eher so ein Verfechter der alten Schule. Also das, das was Neues kickt, ist selten. Ja. Also ich war jetzt vor 3 Wochen in Mallorca. Da gab es dann auch so ein paar neue VÖs. Im Januar übrigens auch ganz interessant. Kurzer Hose und Shirt. Ne? War dann so das Pre-Opening im Januar. War ganz interessant, muss ich sagen. Auf der anderen Seite ist es so, wie gesagt, ich höre so oft alte Alben, ja, also sei es nach wie vor Pantera, Blatt vor Blatt, ist es irgendein anderer Hardcore oder Punk, ne, also sehr viel Punk, gerade alten Punk höre ich sehr viel, ja. Da kommt aber auch nichts Neues, was mich so wie früher vom Hocker haut im Moment, ja. Aktuell kann ich da gar nicht sagen, also seit Corona ist das so ein bisschen eingeschlafen, dass ich das auch, muss ich zugeben, aktiv verfolge, was kommt denn jetzt diese Woche, nächste Woche, übernächste Woche Neues, was ich mir mal anhören würde.
Okay. Ja, ich liebe ja immer noch die 72 Seasons von Metallica. Ich finde, die haben mit den letzten beiden Alben, mit Hardwired to Self-Destruct und mit 72 Seasons, zwei meiner absoluten Metallica-Lieblingsalben herausgebracht, und das waren die letzten beiden, die sie rausgebracht haben. Also ich liebe 72 Seasons und höre, obwohl die auch schon genau ein Jahr alt ist, höre ich die fast noch mal mindestens einmal in der Woche und finde die brettstark und würde unheimlich gerne mal auf ein Konzert von denen gehen. Ich habe die nur einmal live gesehen, das war aber eine richtig beschissene Show, weil einfach auch die Rahmenbedingungen nicht cool waren auf so einem Festival, und die muss ich unbedingt nochmal live sehen. Also da führt kein Weg dran vorbei. Gut, wenn ihr keine Plattentipps mehr habt, gehen wir mal zum nächsten Thema. Der 1.4., meine Lieben, wird ein Feiertag. Zumindest für ganz, ganz viele Menschen und zumindest so, wie es jetzt aussieht. Denn dann passiert was, Flo?
Glaubst du daran wirklich? Also ich denke, du willst jetzt auf das Thema von der Cannabis-Legalisierung zukommen, oder?
Ja, genau.
Ja, ich denke, dass
naja, das geht jetzt im März.
Ich denke, das wird höchste Zeit. Ich selber habe da nichts dran.
Ich denke, das wird höchste Zeit.
Ja, ist so.
Ja, stark.
Also ich selbst habe da keinen Spaß dran, weil ich vertrage es einfach nicht. Ich schlafe sofort ein, wenn ich mal irgendwo dran ziehe. Das ist so meine Erfahrung mit dem Stuff. Ne? Aber ich bin da ganz klar für eine Legalisierung, weil es einfach, ich finde zum Beispiel, Alkohol ist eine schlimmere und schädlichere Droge als Cannabis zum Beispiel.
Thomas.
Schädlicher, auf jeden Fall körperlich,
ja,
schädlicher.
Ja,
ne?
Ja.
Deine Gedanken zur geplanten Cannabis-Legalisierung. Erstmal dein Tipp, schaffen die es am Freitag, das Ganze durch den Bundestag zu boxen, oder wird es kurz vor der Zielgeraden wieder abgeblasen?
Ist das jetzt am Freitag oder nicht erst am 22. März? Das hatte ich nämlich irgendwie im Kopf. Also das Gesetz ist irgendwie auf den Weg gebracht. Ich muss mir hier gerade auf den Kalender gucken.
Nee, jetzt Freitag soll es verabschiedet werden. Jetzt Freitag.
Oh, na, da haben wir uns ja noch... haben wir ja noch einen Monat Zeit, uns ordentlich einzudecken.
Ja, richtig.
Es ist losgegangen am 1.4. Nee, also wie gesagt, also da muss ich Flo dann auch beipflichten, wenn man so die Folgen, die Konsequenzen und die Leichtigkeit von Alkohol betrachtet in der Gesellschaft. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass wir nicht gerne trinken oder sonst was, ja, aber die körperlichen Folgen von einem Alkoholmissbrauch, nenne ich es mal, ja, nicht von einem Einzelnen, sondern von einem Alkoholmissbrauch, der über Monate, Jahre oder so geht, ne, sind, denke ich, weitaus gravierender als die von Cannabis. Die Sache ist halt, was soll man zur Legalisierung sagen? Ist okay, irgendwie so gefühlt kifft eh schon jeder Zweite, ja. In Berlin zum Beispiel ist es irgendwie ganz normal, an jeder Ecke stinkt es dort nach Gras, ja. Keine Ahnung, es ist vielleicht auch einfach zeitgemäß, das mal zu machen, ja. Holland macht seit Jahren, gewisse Bundesstaaten in den USA, es ist ja vielleicht auch ein Schritt, den Schwarzmarkt und die Kriminalität etwas zu entzerren, ja, das ist ja zumindest der Hintergedanke dabei, inwiefern das dann funktioniert, muss man dann noch sehen. Also von daher, kein Pro und kein Contra, das ist völlig in Ordnung, dass das gemacht wird. Ist jetzt aber nichts, was mich jetzt vom Hocker reißt, wo ich sage, ja, da habe ich jetzt 4 Jahre drauf gewartet und jetzt wird losgesplifft.
Naja, ich glaube, der Hintergedanke ist eher der, dass der Staat sich noch mehr in die Kassen oder in die Taschen stecken kann.
Und das ist doch Quatsch, da habe ich ganz witzigerweise habe ich da auf TikTok ein Video gesehen, wo sie das irgendwie analysiert haben, was die Bekämpfung, ja, was das wirklich kostet mit den Sondereinheiten, die Drogenverfolgung, die Strafbehörden, alles was so danach kommt, gegenüber dem, was die prognostizierten Einnahmen wären, die dann über den Steueranteil des Cannabis oder der Cannabis-Clubs oder des Cannabis-Verkaufs wieder reinkämen. Also, nee, die Strafverfolgung ist teurer.
Ja, okay, das habe ich jetzt so nicht gehört. Schön, wieder belehrt zu werden. Sehr schön. Aber da spart der Staat ja dann auch noch was. Das ist ja quasi eine Win-Win-Situation für jeden, ne?
Naja, und vor allen Dingen, was man ja, glaube ich, auch mal ganz dringend sagen muss, es werden keine jungen Menschen mehr verurteilt für kleinere Vergehen, also sei es jetzt für den Erwerb von Cannabis, für den Besitz von Cannabis. Ja, also da sind ja schon so viele Menschen tatsächlich erst durch die Strafverfolgung auf die schiefe Bahn geraten, die aber nur kiffen wollten oder halt, keine Ahnung, das in geringen Mengen vielleicht auch mal an ihre Kumpels abgegeben haben oder sonst irgendwas. Ich rede ja nicht von den Dealern, die gestrecktes Zeug auf der Straße an Menschen verticken, sondern ich sag mal von wirklich ganz normalen Konsumenten, die seit Beginn der Prohibition strafrechtlich verfolgt und belangt werden und dafür ja auch teilweise Knäste von innen kennengelernt haben. Das, glaube ich, ist wirklich ein Gewinn für die Gesellschaft als Gesamtes, dass diese Prohibitionsscheiße endlich aufhört und die Menschen in Ruhe gelassen werden. Also das ist für mich der größte Win der Legalisierung. Und ja, dass man natürlich jetzt auf öffentlicher Straße kiffen darf, das mag für den einen oder anderen auch nett sein, aber ich freue mich für die Leute, die endlich in Ruhe gelassen werden vom Staat.
Ja, sie werden.
Ja, die Exekutive hat ja auch, sagen wir es mal so, vielleicht ein paar andere Dinge, um die sie sich kümmern kann, als wenn jemand 2 Gramm Gras im Sack hat, ja. Außerdem ist es besser, also das habe selbst ich schon mitbekommen, irgendwie bei den Kids, die kaufen natürlich billig irgendwo auf dem Schwarz, ne, also oder beim Dealer oder was auch immer. Und da gibt's wohl dann aus Holland oder auch anderen Ländern verstärkt Cannabis, was mit synthetischen Cannabinoiden gestreckt ist. Und das muss wohl wirklich für die Psyche und auch für den Körper kann das sehr gefährlich werden. Naja, also wenn das kontrolliert ist, dann kann man es vielleicht auch in irgendeiner Form kontrollieren, ja, ne?
Das denke ich auch.
Bin ich jetzt nicht so tief im Thema.
Insofern von uns, glaube ich, von uns allen dreien Daumen hoch für die Legalisierung und toi toi toi, dass der Scheiß am Freitag beschlossen wird. Wenn ihr das hören werdet, dann wisst ihr das schon. Also ihr seid im Zweifel schon klüger als wir.
Genau.
Wir können jetzt im Augenblick nur die Daumen drücken und ihr sitzt wahrscheinlich zu Hause schon entweder mit der Bong oder mit dem Spliff und denkt euch YOLO. In diesem Sinne, meine Lieben, vielleicht noch der Aufruf an euch da draußen, der Call to Action, wie wir Marketing-Fuzzis sagen. Wenn ihr Fragen an die Band habt, dann stellt sie uns bitte jetzt in die Kommentare und wir werden versuchen, die bei der nächsten Podcast-Aufzeichnung zu berücksichtigen. Und vielleicht, wer weiß, so Gott will, machen wir sogar schon beim nächsten Mal einen Live-Podcast. Für heute soll es gewesen sein. Ich fand, das war wieder eine sehr runde Sache und eine schöne Diskussionsrunde.
Apropos Stunde Call to Action, gebt uns ein Like und abonniert den Kanal. Hast du vergessen, ne?
Ja, natürlich. Also das ist natürlich. Ja, Flo, vielen Dank. Also hier, ne, meine Influencer-Qualitäten. Abonnieren geht über Studieren und Like. Ein Like hat noch niemanden geschadet. Also bitte macht das, was Flo gesagt hat. Und ich bedanke mich bei meinen reizenden Podcast-Kollegen und bei der Band. Und namentlich vielen Dank an dich, Tom, dass du dabei gewesen bist. Ich hoffe, du hattest Spaß.
Absolut.
Und natürlich.
Beim nächsten Mal kiffen wir einen danach.
Ja, während des Podcasts. Ja, einfach richtig einen durchdrehen.
Das wird spaßig. Das wird geil.
Flo auch natürlich.
Flo pennt ein.
Ja, genau. Der schläft ein. Der ist einfach nicht mehr ansprechbar während des Gesprächs. Super. Flo, auch an dich vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Hat mir auch wieder mit dir großen Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank an alle Zuhörer. Und ich hoffe, wir hören euch oder ihr hört uns beim nächsten Mal nochmal zu.
In diesem Sinne auch an euch da draußen. Danke, dass ihr zugesehen habt. Und das, ich muss mich nochmal entschuldigen, wenn ich zwischendurch dämlich in die Kamera glotze. Ich muss mich erst noch daran gewöhnen, dass ich hier von der Seite gefilmt werde. Das finde ich irgendwie nicht so geil. Bis dahin sagen euch adios der Tom, der Flo und der Dennis. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Mach's gut.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.